Gott ist da, haben wir gesungen. Tja, viele Menschen, Glaubende und Nichtglaubende, rufen danach, dass Gott sich doch bitte in unserer Welt mal stärker zeigen soll. Dass er seine Macht mal einsetzen soll. Um die Verhältnisse in unserer Welt zu verändern. Was würde eigentlich passieren, wenn Gott seine Macht zeigt? In unserer Welt. In deinem Leben. Was würde passieren, wenn Gott seine Muskeln spielen lässt? Mit den Dingen, die du vor ihm versteckst, beziehungsweise mit dir, der du etwas vielleicht vor ihm versteckst, der du mitunter so lebst, als gäbe es ihn nicht. Es ist ja der Inbegriff von religiöser Verehrung eigentlich in allen Kulturen, dass die Gottheit oder die Gottheiten dazu bewegt werden soll, bitte mal zu tun, was ich will. Das ist ja so die Vorstellung. Selbstverständlich, also unausgesprochen, aber selbstverständlich ist das natürlich auch so, wenn wir fordern, dass Gott mal seine Macht zeigen soll. Das wäre natürlich dann so, wie ich mir das vorstelle. Wir werden heute im fünften Teil unserer Predigtreihe über Mose und das Volk Israel einen Blick wagen. Darauf, was passiert, wenn Gott seine Macht einsetzt. Wir werden am Ende vor der Frage stehen, wie wir denn nun mit diesem Gott umgehen wollen. Man kann die Predigten ja nachhören auf unserer Internetseite, wer die ersten vier Teile verpasst hat und sagt, jetzt habe ich eine Lücke. Ich behaupte das, man sollte das ruhig nochmal tun, nicht um des Predigers willen, sondern um des biblischen Inhalts willen. Aber da haben wir betrachtet, wie Gott eingegriffen hat für sein Volk. Und dass sich das nicht in lauter Sonnenschein und Höhenflügen irgendwie gezeigt hat, sondern erstmal wurden die Probleme größer. Denn Gott hat sich mit dem Pharao von Ägypten angelegt. Und er hatte nun wahrlich keine Lust, dem nachzugeben, denn er war ja schließlich selber ein Gott. Tja. Wir haben letzte Woche betrachtet, dass der Pharao in vielem vergleichbar ist mit dem Feind Gottes, der bis heute in unserer Welt sich dagegen wehrt, was Gott will. Die Bibel nennt ihn Teufel oder auch Durcheinanderbringer, Diabolos. Wir können uns im Schlaf befinden, unser Leben nur so vor uns hinfristen, nur unsere Arbeit erledigen und das, was so täglich dazu erfüllen ist, was üblich ist, da braucht der Feind Gottes gar keine Anstrengungen unternehmen. Keine besonderen. Aber sobald sich ein Mensch Gott zuwenden und auf ihn hören will, dann geht's los. Dann versucht er mit listigen Attacken, ihn genau davon wieder abzubringen. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Diese Hintergrundinformation brauchen wir, damit wir irgendwie damit umgehen können, wie Gott denn nun dem, der ihm widersteht, begegnet. Der Titel der heutigen Predigt hier ist, es gibt heute keine Präsentation, das hatte für mich nicht so viel Sinn gemacht. Wenn Gott mit den Muskeln spielt. Wenn Gott mit den Muskeln spielt. Drei Teile werden wir betrachten. Wenn Gott mit den Muskeln spielt, wird seine Macht offensichtlich. Erstens, wenn Gott mit den Muskeln spielt. Zweitens, werden seine Gegner besiegt. Und drittens, wenn Gott mit den Muskeln spielt, wird sein Volk gerettet. Wenn Gott mit den Muskeln spielt, wird seine Macht offensichtlich. Nun gehen Mose und Aaron im Auftrag Gottes wieder zum Pharao. Wir haben noch davor so einen kurzen Vorspann wieder, wo Mose nochmal wiederholt, dass er ja eigentlich reden kann, dass er eigentlich völlig ungeeignet ist. Aber irgendwie hat Gott dafür relativ wenig Verständnis. Wusste Gott doch schon immer, dass es gar nicht um Mose geht. darum, was wir können, wenn wir bei Gott mitmachen sollen. Wir haben es die letzten Male betrachtet. Also geht Mose los, vollbringt seine drei Zeichen, die Gott ihm aufgetragen hatte, da mit dem Stab, der zur Schlange wird und so weiter. Und dann macht der Pharao deutlich, weißt du was, mit diesen Tricks kannst du auch gleich wieder nach Hause gehen. Das können meine Leute auch. Wobei, nicht so ganz, wie auch bei den ersten Plagen, die dann kommen, können die Leute das zwar irgendwie nachmachen, aber sie können es nicht wieder rückgängig machen. Ja, sie können die Plagen nicht beenden und die Schlange von Mose frisst dann die der anderen, der Zauberer da und so. Aber das interessiert den Pharao alles nicht. Irgendwie geht's. Und deswegen sagte Gott ja am Ende unseres letzten Textes, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Und dann schickt er 10 sogenannte Plagen. Unter diesem Begriff hat sich das ja bei uns eingebürgert. Wir könnten sagen, Naturkatastrophen, furchtbare Geschehnisse, könnte man auch sagen. Man darf sich das mit den Plagen nicht so mal so vorstellen, da plagt mich hier so ein bisschen irgendwie, das juckt vielleicht oder so. Kneift ein bisschen. Nein, nein. Das waren richtig furchtbare Dinge. Die drei ersten, wo aus Wasser Blut wurde, dann die Froschplage, dann die Mückenplage, waren quälend. So könnte man das vielleicht mal irgendwie zusammenfassen. Die nächsten drei, Bremsen oder Stechfliegen, dann eine Viehpest, dann Geschwüre, die waren dann schon schmerzhaft oder auch teuer, gefährdeten schon die Existenz. Die letzten 4 Plagen waren dann direkt gefährlich und zerstörerisch. Hagel, der alles zerstörte, was da gerade wuchs, Heuschrecken, die den Rest abfraßen, Finsternis, bei der man nichts mehr machen konnte, und dann tötete Gott alle erstgeborenen Söhne. Von Mensch und Vieh, außer vom Volk Israel. Alle diese Plagen richteten sich gegen den Pharao und sein Volk, weil sie das Volk Israel unterdrückt haben, mit Sklavenarbeit ihnen das Leben sauer gemacht haben und weil sie Gott widerstanden haben, als er sagte, nun lasst mein Volk gehen. Das Volk ist von seinem Herrscher mit hineingerissen. Aber ich wurde an die deutsche Geschichte erinnert. Wenn man das mal so ein bisschen versuchen will zu greifen, zu fassen, warum ja ein ganzes Volk unter dem Starrsinn seines Anführers leidet, das haben wir erlebt. Und wir wissen heute, dass es nicht richtig war, so zu tun, als ob wir ja nur nichts davon gewusst hätten. Oder als ob wir ja nicht mitgemacht hätten. Als ob wir das ja auch alles nicht gewollt hätten. Das konnte man damals nicht mehr so richtig auseinanderkriegen. Im Volk, in der Bevölkerung. Deswegen spricht man ja auch zu Recht von einer gewissen Schuld des deutschen Volkes. Und nicht nur des Adolf Hitler. Die evangelische Kirche hat nachher in einem Schuldbekenntnis deutlich gemacht, dass viele Christen halbherzig waren. Und zu feige, um entsprechend Widerstand zu leisten. Das Rückgrat muss man auch mal haben, das zuzugeben. Und ich vermute, irgendwie ähnlich wird es wohl auch im Volk der Ägypter damals gewesen sein. Man wusste schon. Man hat dann auch. Natürlich war alles richtig. Klar, hat ja der Führer gesagt. Man hat es ja geglaubt. Aber eben, man hat das Volk Gottes systematisch unterdrückt. Ich will nicht sagen, dass das alles parallel ist. Es hilft mir nur, ein bisschen zu verstehen, wie das wohl abgegangen ist. Diese Zauberer, die dann zunächst die Plagen auch machen konnten, wodurch auch immer, ob es nun Tricks waren oder wirkliche Zauberei mit Magie, das gibt's ja. Aber irgendwann ging's nicht mehr. Irgendwann kamen sie nicht mehr mit. Später haben sie sogar entdeckt, da ist ein Größerer am Werk. Mensch, nun gib doch endlich das Volk frei. Da ist ja, das ist ja der Finger Gottes. Aber nix da. Hier gibt es keinen anderen Gott als mich, sagt der Pharao. Tja. Er versucht dann so ein bisschen vorbeizukommen an den Dingen. Mal gibt er zu, ach, es war ja auch schlimm, dass ich euch nicht abgehen lassen und so. Ich will auch alles ändern. Na, wenn du bloß das jetzt wegnimmst, Pustekuchen, wurde dann nichts draus, wenn dann der Leidensdruck wieder weniger wurde. Oder, ja, also ihr könnt ja hier ein Opferfest feiern. Oder, es gehen nur die Männer, alle anderen bleiben da. Oder, es geht vielleicht das Volk, aber das Vieh bleibt da. Irgendwie wollte er sie doch da behalten. Und es wäre jetzt fatal gewesen von Mose, sich hier auf einen Kompromiss einzulassen. Ja, man ist da ja versucht. Ja, man darf das doch mit Gott nicht übertreiben, wird uns denn gesagt. Das darfst du nicht zu ernst nehmen, als ob es dein ganzes Leben bestimmt. So ein bisschen Gott hier, so ein bisschen Gott da, das ist ja auch ganz schön. Ne, finde ich ja auch gut, ne. Finde ich ja schön, da sagte mir gerade neulich jemand, der es partout nicht wollte, aber ich finde es ja schön, wenn jemand so einen Glauben hat wie Sie. Ja, Gott darf irgendwo sein. Er ist ein Teil meines Lebens. Ja, ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Gott ist entweder das Leben oder er ist gar nichts für uns. Ja, oder werd doch bloß kein Fanatiker. Ja, meine Eltern hatten da vor Angst. Dazu würde ich gerne sagen, Fanatiker kannst du mit allem werden. Dazu brauchst du auch bloß so was Unwichtiges fürs Leben, völlig Unbedeutendes wie Fußball. Ja, da kannst du auch schon Fanatiker werden. Ja, denn beim Fanatiker liegt es nicht an der Sache. Der Fanatiker ist einer, der sich einfach selbst zum Maßstab macht. Ja, der einfach seine Ziele dort verfolgt, womit auch immer. Und deshalb wird er auch rücksichtslos, weil er ja um sich selber kämpft. Und nicht etwa um die Sache. Oder um einen Menschen. Glauben, wer sich Jesus in die Hand gibt, der muss nicht mehr um sich selbst kämpfen. Oder etwa um Gott. Wir müssen doch nicht um Gott kämpfen. Als ob ihm hier irgendeiner was tun könnte. Deswegen kann man die Rechthaberei und die Verteidigungsreden für Gott auch mal lassen. Kann mal dulden, dass Menschen Widerstand gegen Gott aussprechen und ich kriege sie nicht umgepolt. Oh, das konnte ich am Anfang meines Lebens mit Jesus gar nicht ertragen. Ja, es war aber mehr ich selbst als Gott. Denn der hat es ertragen. Das hat nichts mit Fanatismus zu tun, Gott zu vertrauen und das, was er uns sagt, in unser Leben umzusetzen und dabei keine faulen Kompromisse einzugehen. Das hat nichts mit Fanatismus zu tun. Das ist schlichtweg, was die Bibel Glaube nennt. Und deshalb lass dich von Gott bewegen, dich ihm wirklich hinzugeben. Und nicht vom Geist dieser Welt dazu bewegen, Gott gegenüber Zugeständnisse zu machen. Aber bitte immer den Rest für dich zu behalten. Entweder du bist ganz sein oder du lässt es ganz sein. Der Pharao versucht ja mit allen möglichen Dingen irgendwie drumherum zu kommen, bis er auch dann eben bekennt, es war ja falsch, sich hier Gott in den Weg zu stellen. Aber seine Umkehr ist dann auch nicht echt. Denn er hat hier nur etwas mit den Lippen bekannt. Wesentlich ist, dass es uns leid tut, wenn wir Schuld bekennen. Das heißt auch, ich trage den Wunsch in mir, dass es am liebsten nicht geschehen wäre. Und die Bereitschaft zu tun, was ich kann, um es irgendwie wieder gut zu machen. Wenigstens den Willen, es in Zukunft nicht weiterzumachen. Das gehört dann dazu. Ich sage hier bewusst den Willen. Die Möglichkeiten muss man genauer ins Auge fassen. Aber den Willen. Aber es ist beim Pharao nicht ehrlich und es geht leider kein Weg dran vorbei, wie Gott es schon immer angekündigt hatte. Er schickt jetzt diese 10 Plagen und das sind definitiv auch Strafen. Das sind Zwangsmaßnahmen. Gott begründet sie so. Erstens, er will den Pharao und das ägyptische Volk dazu bringen, dass sie sein Volk aus dem Land gehen lassen. Er will Israel befreien. Dazu dienen diese Dinge. Zweitens, er will aller Welt vor Augen führen, dass die Götter Ägyptens in Wahrheit nichts sind. Lauter Nichtse. Und dass die nichts können. und dass nur er der Höchste ist. Und zwar nicht nur der Höchste, sondern der einzig wahre Gott. Drittens will Gott, dass die Ägypter erkennen, dass er Yahweh ist, also der einzige Gott, der für die da ist, die ihm vertrauen. Und als viertes, er will dem Volk Israel zeigen, dass er Yahweh ist. Der Gott, der für sie da ist, der alles für sie tut und für den nichts zu klein oder zu groß ist. Dass sie ihm vertrauen können und sollen. An diesen 10 Plagen wird deutlich, wir haben es in unserem Leben immer mit Gott zu tun. Und er ist nicht zu schwach, sich bemerkbar zu machen. Dass wir in unserem Leben und im Weltgeschehen die Macht Gottes oft nicht erkennen und wir sein Eingreifen vermissen, das liegt vermutlich mindestens oft auch daran, dass er einfach besser weiß, wie mit dieser Welt umzugehen ist als wir. Damals war es für seinen Heilsplan nötig, auch die Muskeln jetzt mal spielen zu lassen. Aber wer seine Liebe in Christus kennengelernt hat, der bekommt auch einen Blick ins Herz Gottes, wie es für seine Menschen schlägt. Und dass er sie eben nicht vernichten will. Er wird am Ende der Tage alle zur Rechenschaft ziehen. Auch uns. Und er will bis dahin, dass sie sich alle retten lassen. Man darf sich hier von diesen Geschehnissen mit dem Volk der Ägypter nicht davon einreden lassen, als ob Gott immer nur fürs Volk Israel da war. Nein, das war er zunächst. Aber durch Jesus ist das geöffnet für alle Völker. Und das wird schon im Alten Testament so deutlich auch gesagt, dass Gott alle will. Aber der Tag des Auszugs aus Ägypten für das Volk Israel, ja, war für das Volk ja die Rettung. Aber für die Ägypter war es ein Tag des Gerichts. Auch über ihre Götter. Darauf gucken wir als zweites. Wenn Gott mit den Muskeln spielt, werden seine Gegner besiegt. Die Diskussion mit dem Pharao ist nun zu Ende. Der Pharao schmeißt Mose sogar raus. Mose unterlässt es aber nicht, ihm dann das Letzte noch anzukündigen. Weißt du was? Jetzt geht's richtig zur Sache. Du hast es jetzt leider so gewollt. Alle Diplomatie hat nichts gebracht. Wir haben es vorhin vom Fühlen gehabt. Wir kennen den Satz, in diesem Fall stimmt's, wer nicht hören will, muss fühlen. An dieser Stelle. Die letzte und entscheidende Plage kommt. In der Nacht, die Mose ankündigt, geht der von Gott geschickte Verderber durch das Land und tötet alle männlichen Erstgeburten. Furchtbar. Ein großes Geschrei in der Bevölkerung. Der Pharao verliert seinen Thronfolger, seinen Stolz. Das ganze Land ist von tiefem Schmerz erfüllt und nun kapituliert der Boss. Okay. Er wollte seine Macht sichern, deshalb hat er sich mit Gottes Volk angelegt und damit auch mit Gott. Nun verliert er alles. Nun treibt er die Israeliten sogar aus seinem Land, wie Gott es alles vorhergesagt hatte. Gott hat sich als zu stark erwiesen. Er brauchte lange, um das zu begreifen. Und in uns wehrt sich möglicherweise etwas dagegen, dass Gott so mit Menschen umgeht. Das kann doch nicht sein. Die Frage wird uns noch öfter bewegen im weiteren Verlauf der Geschichte Israels. Was wehrt sich da eigentlich in uns? Ohne den Anspruch, dass ich jetzt alle einen Widerstand hier beilegen kann, möchte ich da kurz was zu sagen. Zunächst ist es doch vermutlich die Auffassung, dass Gott so handeln müsste, wie wir es für richtig halten. Schließlich wissen wir doch, was richtig und was falsch ist als Menschen. Erinnert mich doch diese Formulierung an den Anfang der Menschheit, wo Gott gesagt hatte, wenn ihr davon esst, werdet ihr wissen. Nee, das hatte der Teufel gesagt. Und die Menschen haben ihm das geglaubt. Jetzt denken wir tatsächlich, wir wüssten das. Und das Verrückte ist ja, wir wissen es vielleicht auch an vielen Stellen. Wir können es nur nicht mehr leben. Ja, aber immer ist das doch alles ein begrenzter Blick, den wir haben. Ja, die Meinung, wenn Gott die Welt liebt, dürfe er mit seinen Menschen nur umgehen, wie das zu unserem Verständnis von Liebe passt, lässt ja die Frage offen, die der Theologieprofessor Klaus Berger auch in seinem Buch Jesus mal offen gestellt hat. Woher wollen wir Menschen eigentlich wissen, was Liebe ist? Was wurde in unserer Welt nicht schon alles als Liebe verkauft? Und war doch vielleicht mehr, vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger, aber doch immer durchtränkt mit Selbstsucht. Und da reden wir so großartig von Liebe. Und wie man dann mit Menschen umzugehen hat. Kriegen wir denn unser kleines Leben überhaupt so in den Griff, so konstruiert, dass das funktioniert? Und meinen wir hätten den Blick für die ganze Welt? Das sind nur mal ein paar Anfragen. Ich kann das jetzt ja nur von mir sagen. Einfach mal, wie ich persönlich damit umgehe. Ich sehe mich nicht in der Stellung, Gott jetzt vor mein Gericht zu ziehen und zu sagen, was machst du da eigentlich? Als ob er das vor mir verantworten müsste. Wer bin ich denn? Es könnte sein, dass wir deshalb in der Bibel so wenig Antwort auf die Frage finden, was Gott eigentlich einfällt, das zu tun, was er tut. Weil er sich vor uns nicht zu rechtfertigen hat. Vielleicht ist deshalb so wenig dazu erklärt. Wem sollte er es denn erklären? Wer könnte ihn denn jetzt hier zur Verantwortung ziehen? Recht hat natürlich die Anfrage damit, dass wir eine Antwort brauchen, wenn wir Gott vertrauen sollen. Na klar. Aber welche Art von Antwort brauchen wir denn? Gott hat ja längst eine Antwort gegeben. Auf alle Fragen nach Recht und Unrecht, nach Leid und Tod, nach Gut und Böse, hat Gott eine Antwort gegeben. Nicht vor allem für unseren Kopf, so dass man jetzt das alles zitieren und damit alle Widerstände niederschlagen könnte. Nein. Als Gott sich seinen einzig geborenen Sohn vom Herzen riss und ihn an unserer Stelle durch unsere Hand hat sterben lassen, da hat Gott eine Antwort gegeben. Auf die Frage nach Recht und Unrecht, nach dem Bösen, nach dem Leid und vor allem danach, was Liebe ist. Und diesem Gott, der sich seinen Sohn kosten lässt, dich und mich in Ewigkeit bei sich zu haben, diesem Gott kann ich vertrauen, selbst wenn ich es nicht immer tue. Aber er ist es allemal wert, ihr Lieben. Wem denn bitte sonst? Und deshalb muss bei mir manche Frage warten können, bis er sie mir beantwortet, zum Beispiel beim Bibellesen oder beim Beten oder in meinem Leben. Und ich möchte warten lernen, bis er mir als die Antwort auf alle meine Fragen gegenübertritt, am Ende der Zeit. Er wird mir keine Rechenschaft schuldig bleiben, da bin ich sicher. Wie ist es denn mit mir? Kann ich ihm auf alles Antwort geben? Und das rechtfertigen? Diese Frage wird aufgeworfen durch den Pharao. Wie wollen wir Gott gegenüber verantworten, dass sie ihm nicht vertraut und gehorcht haben? Wie soll das eigentlich gehen? Und nun ist es ganz verrückt hier. Und ich habe das letzte Mal angekündigt, wir müssen uns kurz damit beschäftigen. 21 Mal in diesem Text, in diesen Kapiteln von Kapitel 6, 14 bis 13, 16 wird davon gesprochen, dass das Herz des Pharao verstockt wurde. Verstockt heißt hart gemacht, unempfindlich. Ja, es bleibt in dem Zustand, in dem es war und nichts ist mehr daran zu ändern. 21 Mal. 10 Mal wird gesagt, dass er sein Herz selbst verhärtet hat oder dass es durch etwas verhärtet wurde. Das ist also seine Verantwortung. 10 Mal steht aber auch da, dass Gott sein Herz verhärtet hat. Einmal bleibt es ungeklärt. 10 Mal steht da, dass Gott sein Herz verhärtet hat, genauso oft. Und das hatte er Mose auch schon angekündigt. Das ist ein geheimnisvoller und ein verrückter Zusammenhang. Ja, und wir werden den nicht auflösen können im Sinne von, ach, jetzt ist ja alles klar. Ja, jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Wir hätten ja so gerne Gott im Griff. Der soll doch bitte funktionieren. Ne? Schließlich weiß ich doch, wie das zu laufen hat. Gott nimmt uns Menschen ernst. Das wird am Pharao deutlich. Der wollte nicht. Das wird ganz deutlich. Er wollte nicht. Und jetzt dreht Gott sein Herz nicht um und sagt, so, Moment einmal, so, jetzt willst du. Ne, oder wie wir das vom Computer, das ist so schön einfach, ihr Lieben, wenn die Festplatte nicht mehr läuft, ne, einfach raus, neue rein, der kostet ein paar Euro. Das ist, stellen wir uns alles so schön vor. Ach Herr, schenk mir doch bitte Geduld, ne, zack, raus, rein, zack, bin ich geduldig, so läuft's. Ach, ich hätte so gerne Liebe, Herr, jawohl, zack, jetzt liebst du alle. Da ist nichts zu lernen, nein. Ja, Gott manipuliert ihn jetzt nicht gegen seinen Willen. Aber dann sagt Gott, so, jetzt kannst du nicht mehr anders. Jetzt ist das so. Jetzt musst du wollen, was du wolltest. Boah, das hat schon Immanuel Kant gesagt, wenn du einen Menschen zerstören willst, dann gib ihm alles, was er will. Ja, aber wir sind uns den ganzen Tag damit beschäftigt, immer durchzusetzen, was wir wollen. Vielleicht merken wir den Irrtum. Darum geht es in unserem Leben gar nicht, aber dazu muss man erstmal von seinem Königsthron runterkommen, bis man das begreift. Ja, kann denn jetzt Gott dem Pharao noch einen Vorwurf machen? Auch hier reicht wohl unser Durchblick nicht, vermute ich. Und wir können und dürfen die Spannung nicht auflesen. Wir müssen nur festhalten, es fing damit an, dass der Pharao nicht wollte. Das ist aber nicht die Erklärung für alles. Das macht auch den Schrecken, der hier Gott in Person ist, nicht weniger. Aber der verstorbene englische Schriftsteller C.S. Lewis hat einmal gesagt, und das ist doch ein Satz, den kann man auch mal mit nach Hause nehmen, dann hat man allerdings eine unruhige Nacht, sollte man mal keine Schlaftablette nehmen. Es gibt am Ende zwei Sorten von Menschen. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die zweite Sorte, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Diese zwei Sorten Menschen wird es am Ende geben, sagt C.S. Lewis. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Ja, der Pharao stellt sich Gott in den Weg mit seinem ganzen Volk und wird besiegt. Interessant ist, dass ja da auch so lügenhafte Zeichen und Wunder dann stattfinden, die den Pharao auch irgendwie auch was zu dieser Hartmachung seines Herzens beitragen. Und da ist tatsächlich im Neuen Testament die Rede davon, dass der Feind Gottes das auch in unseren Tagen tut, solche Dinge. Ja, Wunder sind nicht alleine Gott vorbehalten, also übernatürliche Dinge. Ja, deswegen sage ich einmal, wenn Leute die Wunder der Bibel nicht glauben, okay. Aber es gibt lauter andere Menschen, die will ich nicht als zuverlässige Quelle hinzunehmen. Aber wie Satanist oder so, die erleben auch ihre Wunder. Also so zu tun, als ob es das nicht gäbe, ist völliger Stumpfsinn. Das ist Missachtung dessen, was Menschen erleben und beobachten in dieser Welt. Die Frage ist nur, wie deutest du die und wo kommen sie her? Und da wird doch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, gesagt, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor, also bevor Jesus wiederkommt, muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Es ist verrückt. Ja, nicht Altes Testament und na gut, da ist ja Gott sowieso so komisch und das können wir ja auch weglassen. Sondern Neues Testament und Gott wird dargestellt als einer, der mit Menschen auch mal so umgeht, wie sie mit ihm umgehen, weil sie sich einfach nicht helfen lassen wollen. Und dann wird man in die Irre geführt. Es ist verrückt. Die Ursache ist ein anderer, aber Gott sagt manchmal, dein Wille geschehe. Besonders bedeutsam ist es, dass sich genau in diesem Text aber die Worte befinden, ihn, also diesen Frevler, den Widersacher Gottes, ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Ja, wir hatten das letzte Mal schon davon, haben wir hier zwei gleichberechtigte Gegner? Nein. Jesus wird, wenn er wiederkommt, dem Feind Gottes nur so machen. Weg ist er. Das heißt also, ihr Lieben, in allen Dingen haben wir es immer mit Gott zu tun. Und er ist der Sieger. Wir brauchen nicht verrückt werden über die Dinge, die in unserem Leben geschehen. Auch wenn menschlich gesehen also wirklich Grund dazu besteht. Wirklich Grund. Wir werden gewarnt, auch noch im 2. Timotheusbrief. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Das steht eigentlich, und ich bringe das manchmal auch in Verbindung mit einer gewissen Theorie in der Psychologie, da steht eigentlich viel Autoi, Selbstliebende. Sie werden Selbstliebende sein. Ja, also die, die sich doch wieder selbst vergöttern und selber immer suchen. Schon verrückt. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind. Man kann hier noch alles Mögliche anführen, was hier noch steht. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, also der Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Und die werden nämlich verglichen mit den Zauberern bei Mose, wie Jannes und Jambre, wo auch immer die Juden da den Namen her hatten, dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Also das gibt's auch heute. Und Gott ist kein Hampelmann, dass er sich von uns Menschen auf der Nase rumtanzen lassen würde. Deswegen ist die Frage immer wichtig, wie gehe ich mit dem um, der allein wirklich Gott ist? Bin ich bereit, von meinem Thron zu kommen, der mich immer selber zu Gott macht, auf dem ich mich immer selber für Gott halte, und lasse ich mich von Gott gewinnen, dafür ihm zu vertrauen? Im Hebräerbrief wird unter anderem der Satz gesagt, und das ist in Bezug darauf gemeint, wenn man Jesus mit Füßen tritt und das nicht will, was Gott uns schenkt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Und genau diese Seite Gottes wird hier so deutlich bei diesen Plagen. Und es wird deutlich, wer Gott widersteht, der wird dann besiegt, spätestens am Ende. Was er dabei aber erreichen will, in diesem ganzen Geschehen, ist das Dritte. Wenn Gott mit den Muskeln spielt, wird sein Volk errettet. Das Volk Israel kann nun aus Ägypten rausziehen. Die sind befreit. Mit den Ägyptern hatte Gott so gesehen eigentlich keine ernsthaften Probleme. Diese 10 Plagen waren für ihn ja jetzt kein großer Kraftakt. Probleme hatte er immer wieder mit seinem eigenen Volk. Von denen wird nämlich auch im Hesekielbuch gesagt, dass sie anderen Göttern gedient haben, nämlich den Göttern der Ägypter, und dass sie die schön mitgenommen haben auf die Wüstenwanderung. Wird uns noch beschäftigen. Aber Gott lässt die Muskeln spielen, ihr Lieben. Er hat das in der Weltgeschichte ein einziges Mal bis ins Tiefste wirklich getan. Und darauf deutet nämlich das, was am Ende des Auszugs aus Ägypten steht, die Passafeier beziehungsweise dieses Opfer. Da sollten die Juden die Israeliten ein Lamm nehmen, fehlerlos, ja, und das schlachten in ihrem Haus, und dann sollen sie es aufessen. Und das Blut davon sollen sie an den Türpfosten schmieren. Und überall, wo das Blut war, ging der Verderber vorbei und tötete nicht den erstgeborenen Sohn. Das Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, das war höchstwahrscheinlich ein Passamahl, das genau daran erinnert hat. Ja, die haben dann bittere Kräuter gegessen und so, um sich an das bittere Leiden auch in Ägypten nochmal zu erinnern. Die Juden sind einmal ganzheitlich. Und dann hat man auch eben gefeiert, dass durch das Blut des Lammes das Volk gerettet wurde. Und Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes der Täufer, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist der Hinweis auf Jesus. Der ist das Lamm, das geopfert wurde. Deswegen wurde ihm am Kreuz auch kein Knochen gebrochen, wie es eigentlich üblich war. Eigentlich zerschlug man jetzt die Beine. Meines Wissens nach, falls sie doch noch überleben, dass sie nicht runtersteigen können oder wie auch immer, da am Kreuz. Ja, bei Jesus hat man es nicht gemacht. Es durfte nämlich ihm kein Bein zerbrochen werden, kein Knochen, dem Lamm. Und dass da Gottes Kraft drin ist, das entnehme ich aus dem Römerbrief. Kapitel 1. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt der Missionar Paulus. Denn es ist Gottes Kraft, die jeden rettet, der daran glaubt. Da kommt Gottes Kraft zum Einsatz. Wo er in seiner Liebe seinen Sohn zu uns schickt und für uns und an unserer Stelle sterben lässt. Durch uns. Da ist Gottes Kraft zum Einsatz gekommen. Denn so rettet er Menschen. Mit diesen Strafgerichten hat er niemanden gerettet. Ja, so wie wenn wir uns immer wünschen, dass irgendwer bestraft wird oder Gott doch mal reinhauen möge oder so. Ja, das rettet doch keinen Menschen. Das hat das Herz des Pharao auch nicht weich gemacht. Das hat nur dafür gesorgt, dass er gezwungen war, das Volk gehen zu lassen. Aber jetzt steht Jesus vor uns, als der Gekreuzigte, deswegen haben wir ein Kreuz hier hängen, hat die Arme offen und sagt, komm doch her. Man muss nicht. Man musste nicht das Blut auf die Türpfosten schmieren. Keiner war gezwungen. Aber es ist der einzige Weg, gerettet zu werden. Warum so oft behauptet wird, man muss doch gar nicht glauben, um gerettet zu werden. Man muss auch nicht glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Das verstehe ich nicht, aufgrund dieser Texte zum Beispiel. Die eindeutig den Hintergrund liefern dafür, wie die Christen dann gedeutet haben, warum Jesus gestorben ist. Er tauscht seinen Tod mit unserem und schenkt uns sein Leben. Das darfst du glauben. Gott hat am Kreuz seine Kraft gezeigt. Er will dich nicht zwingen, ihm zu vertrauen, sondern gewinnen. Dass du seine Vergebung annimmst, werden wir gleich im Abendmahl feiern, und dass du seine Vergebung jedem anderen gewährst. Das Vertrauen auf Gott ist das Lebenselement, in dem wir Menschen leben können. Deshalb lass dir doch seine Liebe gefallen und gib sie weiter. Amen.